Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit dem nächsten Interview. Mein heutiger Gast ist Noreen Gläser-Eikenberg. Sie ist Mentaltrainerin und Coach für Reiterinnen und Reiter im Reitsport und das Ganze unter dem Namen Dein Höhenweg. Noreen, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo an der Stelle und ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ich freue mich auch, und damit die Zuschauer nochmal ein Bild von dir bekommen, wer du denn bist, hast du jetzt eigentlich nochmal die Möglichkeit, dich selbst bei den Zuhörern vorzustellen, wie du denn zu dem gekommen bist, was du jetzt gerade machst, was du heute machst, vielleicht anhand von kleinen Lebensstationen.
Ja, das mache ich total gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Noreen. Ich bin tatsächlich gelernte Pferdewirtin. Also nach der Schule hatte ich erst eine andere Idee. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, ach, Pferde war immer mein Ding, und habe es dann, habe dann entschieden, damals die Ausbildung zur Pferdewirtin zu machen, und habe dann später noch den Trainerschein gemacht. Also ich bin spezialisiert auf Islandpferde, aufs Islandpferdereiten, und hatte tatsächlich mein Leben lang immer mit Prüfungsängsten zu tun. Und gerade in der Zwischenprüfung und auch der Gesellenprüfung ist mir das wirklich auf die Füße gefallen. Ja, und während alle anderen irgendwie auch noch einigermaßen Spaß hatten, hatte ich das nicht. Und auch beim Reiten später auf Turnieren, bin sehr erfolgreich auch noch Turniere geritten. Es war für mich einfach immer irgendwie ein Desaster. Und dann habe ich 2012 das erste Mal in einer Trainerfortbildung mit dem Thema Mentaltraining zu tun gehabt und habe gedacht, wow, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir diverse, Panikattacken ersparen können, und habe dann entschieden, mich in diese Richtung weiterzubilden, und habe einfach die letzten Jahre unglaublich viel Zeit und natürlich, das weißt du selber, Geld investiert, um diverse Coaching-Ausbildungen zu machen mit Qualifikationen in Richtung Stress, Resilienztraining, Emotionscoaching, Wingwave, Hypnoseausbildung. Ja, und so bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache. Begleite hauptsächlich Reiter rund ums Reiten, aber auch in persönlichen oder beruflichen Belangen. Und vom Freizeitreiter, von jemandem, der vielleicht vom Pferd gestürzt ist und Ängste und Blockaden hat, bis hin zu Reitern, die auch dann an der WM schon teilgenommen haben. Also im letzten Jahr hatte ich sogar 11 Teilnehmer für die Weltmeisterschaften aus ganz unterschiedlichen Ländern. Ja, so schön bin ich da hingekommen.
Ja, genau. Und du sagst es schon, du hast einen großen Bezug zum Reitsport. Und jetzt wurden ja hier in dem Podcast auch schon mehrere Sportarten behandelt, auch mit Experten darin, und du repräsentierst im Prinzip heute den Reitsport, und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen und mit der ersten Frage starten. Ich glaube, freue mich jetzt auch auf deine Antwort, weil ich glaube, das ist bei jeder Sportart immer so schön zu sehen, wenn man die jahrelang macht, bei demjenigen zu hören, was er daran liebt. Und die Frage ist, was fasziniert dich denn bis heute am Reitsport?
Oh, das ist gar nicht so in einem Satz zu beantworten. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja spezialisiert auf Islandpferde. Die Islandpferde sind ganz besonders. Die haben außer dem Schritt, Trab und den Galopp noch zwei weitere Gangarten, nämlich den Tölt und den Pass, wobei man unterscheidet zwischen einem Vier- und einem Fünfgänger. Also nicht jedes Pferd hat automatisch auch den Pass. So, und das Islandpferd, also wer das nicht kennt, das ist ein kleines Pferd, ein Pony im Grunde genommen, bisschen plüschig, flauschige Mähne, mit einer unfassbaren Ausstrahlung, einer unglaublichen Power, also so wie das Land halt auch ist. Und diese kleinen Pferde können tatsächlich wahre Hochleistungen bringen. Und wer die schon mal hat laufen sehen, die haben ganz hochweite Bewegungen, also es ist einfach toll anzuschauen. Und ich kann natürlich auch einfach nur jedem empfehlen, mal irgendwie ein Islandpferd selber zu reiten, weil der Tölt zum Beispiel, diese besondere Gangart des Islandpferdes, ist einfach butterweich zu sitzen, was daran liegt, dass immer ein Bein auf dem Boden ist, also ähnlich wie im Schritt, nur schneller. Mhm. Und dadurch ist das so nahezu erschütterungsfrei. Und es gibt für mich nichts Schöneres als, durch den Wald zu tölten, durchs Feld zu tölten, in rasantem Tempo, mit einem Pferd, mit tollem Takt, mit einer tollen Aufrichtung, toller Bewegung. Und das ist es so, was es so für mich ausmacht. Und das Besondere am Reitsport ist einfach meiner Meinung nach, dass wir, das Reiten ist ein Teamwork. Ja, du hast ein Pferd und du hast einen Reiter. Und das perfekte Zusammenspiel dieser beiden wenn man das beobachten darf, egal ob das jetzt im Islandpferdereitsport ist oder auch in anderen Reitsportdisziplinen, das ist es, was ich einfach so total faszinierend finde. Ja.
Ja, ich glaube, da könnte man noch viel länger drüber sprechen.
Ja, absolut.
Das können wir gerne auch machen, das ist gar kein Problem. Aber jetzt würde mich mal als jemand bezeichnen, der nicht viel mit dem Reitsport zu tun hat. Ich habe meine Jahre lang habe ich Fußball gespielt und bin eher so der Ballsportler. Und ja, Reiten war einfach nie so der Bezug da. Und klar, ich meine, wir wollen jetzt mal vielleicht heute ein bisschen dieses Stigmata auflösen, dass Jungs eher nicht so den Bezug zum Reitsport haben. Und da die Frage an dich, warum sollte denn der Reitsport nicht nur etwas für Frauen oder Mädchen sein und ja, vielleicht auch etwas für Jungs? Und wie kann man das vielleicht auch noch mehr kultivieren und ja, einfach ein bisschen auflösen, dieses Stigmata?
Also, da fällt mir ganz viel zu ein. Erstmal ist der Reitsport tatsächlich nicht nur für Mädchen oder Frauen. Es gibt sehr, sehr viele und vor allem auch sehr, sehr gute männliche Reiter. Nicht nur im Islandpferdereitsport, also da sind die auch sehr stark vertreten. Es sind unfassbar viele Männer, die auch reiten. Die Isländer selber reiten natürlich auch ihre Pferde. Und auch im großen Springsport, im Dressursport haben wir auch natürlich immer wieder Männer. Von der Quote her würde ich sagen, ist es eher frauenlastig. Was tatsächlich vielleicht daran liegt, dass wir hier in unserer Gesellschaft, so wie das jetzt so ist, die Mädchen mögen Ponys und alles ist rosa und die Jungs müssen zum Fußball. Ich persönlich habe mit Fußball gar keine Berührungspunkte. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie ein Elfmeter, ach nicht ein Elfmeter, ein Abseits. Ein Elfmeter verstehe ich noch, aber was ein Abseits ist, das hat man mir schon 100 Mal erklärt. Ich kapiere es einfach nicht. Ja, wirklich, ich raff's nicht. Wenn alle schreien, das war ein Abseits, denke ich, hä, ich sehe es nicht. Aber ich glaube, das Problem ist eigentlich eher ein anderes. Ich denke, es ist eher so ein gesellschaftliches Thema, weil witzigerweise war ich ja gerade am Wochenende auf der Spoga-Messe in Köln. Da hat parallel ein Fachkongress stattgefunden und da ist auch darüber gesprochen worden, wie man Nachwuchs fördert. Das bedeutet aber auch erstmal, es müssen wieder mehr junge Menschen ans Reiten rangeführt werden. Und hier haben wir einfach das Problem, Reitsport ist teuer. Pferde kosten Geld, Reitunterricht kostet Geld, das Equipment kostet Geld. Das bedeutet, wir sind aktuell eher, oder haben wir eher das Thema, wer kann sich das überhaupt leisten? Und wie kann man das wieder bezahlbar machen? Ja, dass sowohl Mädchen als auch Jungs den Zugang zum Pferd bekommen. Ich glaube, das ist eher das Thema. Ja, es ist gar nicht mehr so Männer, Frauen, weil, wie gesagt, es gibt durchaus sehr viele, sehr gute männliche Reiter in allen Disziplinen. Ja, es ist, glaube ich, eher, wer wird sich in Zukunft noch den Reitsport leisten können? Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, die Gebührenordnung der Tierärzte hat sich verändert, da ist gefühlte 20 Jahre nichts passiert und auf einmal hat man das angepasst und die Rechnungen, da kannst du eigentlich nur staunen, wie viel teurer das geworden ist, ist also manchmal doppelt so teuer wie vorher. Das bedeutet, wenn du 2 oder 3 Pferde hast, sind immense Kosten. Das bedeutet auch als Stallbetreiber hast du da jetzt ganz andere Kosten, mit denen du kalkulieren musst. Also da haben wir ganz andere Themen aktuell. Ne?
Ja, vor allem genau, du sprichst es an, es hat mit sozialen Strukturen auch in der Gesellschaft zu tun und auch mit dem sozialen Umfeld, weil ich glaube, bei vielen Menschen, die einfach vielleicht Eltern haben oder was weiß ich, Geschwister, Cousinen oder in der Familie jemanden haben, der halt eben reitet, da ist es einfach vielleicht vom Bezug her viel einfacher, noch in diesen Sport reinzufinden. Und das ist nicht nur beim Reitsport so, sondern das bezieht sich auch auf ganz andere Sportarten, eigentlich auf alle Sportarten. Mein Bruder hat Fußball gespielt, genauso wie ich, und war tatsächlich sogar dann noch mein Trainer in der Jugend. Und da hast du einfach einen ganz anderen Bezug zu einer Sportart. Und ja, dieses mit dem Geld ist natürlich auch eine Hürde, wie du sagst. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen für die Zuschauer. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, weil eben der Bezug gar nicht da ist. Wie kann man sich das denn generell vorstellen, dieser Start in den Reitsport? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, du hast mich vielleicht heute so überzeugt, dass ich jetzt sogar noch mal in den Reitsport starten möchte. Was muss ich da machen? Was muss ich da beachten? Wie viel Kosten dürfte ich vielleicht ungefähr rechnen? Und was ist zu tun?
Ja, Also, du müsstest dir als allererstes mal eine vernünftige Reitschule suchen, ja, wo du auch ein gutes Gefühl hast, wo du gut aufgehoben bist, wo Reitlehrer sind, die über entsprechende Qualifikationen verfügen. Und dann kommst du entweder in eine Gruppenreitstunde oder in eine Einzelreitstunde und die Preise variieren. Ja, also ich sag mal so, ich kann immer nur für den Eastern-Pferdebereich sprechen, aber ich glaube, bei den Großpferden ist es auch sicherlich ähnlich. Unter 25 Euro geht da in der Stunde nichts, sollte es auch nicht, weil das ist auch einfach nicht realistisch, nicht angemessen. Nach oben hin ist je nach Qualifikation natürlich auch keine Grenze. Wenn du jetzt bei einem Trainer anfängst, wobei das am Anfang jetzt nicht sinnvoll ist, aber später dann sicherlich mal, der einfach vielleicht auch selber auf unzählige Erfolge zurückschauen kann, ja, da liegst du dann auch gern mal um die 100 Euro oder drüber pro Reiteinheit. So, also das heißt, der Unterricht selber kostet Geld, das Equipment kostet Geld und glaub mir, Equipment sollte immer sitzen, eine Hose, die nicht sitzt und blutige Knie scheuert, was Schlimmeres gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, du musst also zwischen, weiß ich nicht, 80 und 100 Euro in eine Hose investieren, du brauchst ein paar passende Stiefel oder Chaps, du brauchst einen sehr guten Reithelm, ja, da solltest du auf keinen Fall sparen, da bist du auch sicherlich mit, ja, rechne mal 100, 150 Euro Minimum wärst du dann dabei. Das heißt, du investierst also schon einmal in das Equipment, um dann überhaupt zum Reiten zu kommen. Und das sollte man auch tun, so wie in jeder Sportart gehört vernünftige Ausrüstung natürlich dazu. Mhm. Und dann gibt es das Phänomen, dass Pferde kosten natürlich richtig Geld. Und manchmal passiert es, dass sich Menschen ein teures Pferd kaufen und ganz viel Geld ins Pferd investiert habe, aber nicht so viel Geld in den Reitunterricht. Ich denke, es sollte umgekehrt sein. Man sollte erstmal ganz viel Geld und Zeit in vernünftiges Training investieren und dann in ein Pferd. Und so ein Pferd ist vielleicht deine nächste Frage. Wenn du ein bisschen ambitioniert reiten möchtest, liegst du schon in einem satten fünfstelligen Bereich bei den Islandpferden. Nach oben auch hier alles offen. Aber rechne mal, dass du da gut investieren musst, wenn du auch irgendwo ja vorne mitreiten möchtest oder überhaupt auf einem Turnier auch gesehen werden willst. Muss man natürlich so ein bisschen gucken, wo sind die Ambitionen.
Ja, ja. Absolut. Genau, ja, danke für den Einstieg da. Und jetzt zum nächsten Thema, ein bisschen überleitend. Jetzt gibt es im Reitsport ja auch Wettkämpfe wie in jeder anderen Sportart auch. Und da erinnere ich mich an mich persönlich, habe ich heute Morgen noch mal überlegt, hier in der Vorbereitung auf unser Interview. London 2012, Olympia, saß ich vor dem Fernseher, ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber das ist noch die Erinnerung, die in meinem Kopf gerade da ist. Ich habe Fernsehen geguckt, London Olympia 2012, und da war halt das Reitturnier, ich weiß nicht genau, was es war, wie gesagt, ich kann es nicht genau bezeichnen, aber da habe ich eben gesehen, wie die Deutschen, die waren ja immer auch sehr gut oder sind, glaube ich, immer noch sehr gut im Reitsport, im Spitzensport da. Und ja, einfach wie das Pferd mit dem Reiter da über die Hürden springt, um einfach Punkte abgezogen bekommt. Und ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber so stelle ich mir das halt vor, in einer gewissen Zeit. Und ja, da wurde sich halt immer sehr geärgert, wenn ein Pferd irgendwie eine Latte irgendwie umgeräumt hat. Und ja, trotzdem ist es vielleicht, dieses Wort ästhetisch fand ich immer ganz, ganz schön, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Sport. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch eine olympische Disziplin immer noch, weil ja, es einfach schön anzusehen ist und da auch für den Reiter als auch für das Pferd da ja, eine sportliche Herausforderung ist. Und jetzt kommen wir noch zu deinem persönlichen Thema, wo du dich tagtäglich mit beschäftigst. Und zwar ist es Mentaltraining. Generell erstmal zum Anfang. Warum ist denn mentale Stärke im Reitsport so wichtig?
Ach, das kann ja ganz, ganz, ganz viele Gründe haben. Also ich finde, es ist nicht nur im Reitsport wichtig, es ist ja grundsätzlich im alltäglichen Leben super wichtig, mental stark zu sein. Ich meine, wenn man die Schnelllebigkeit der Zeit heute sieht, die Anforderungen, die wir teilweise im Job haben, im Privaten, ja, in dem, was überhaupt gerade in der Welt los ist, also all das beschäftigt die Menschen. So, beim Reiten kommt Folgendes hinzu, wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist ja als Team mit seinem Pferd aufgestellt. Pferde sind sehr sensibel und ein Pferd, es sei denn, es ist jetzt super abgestumpft, es gibt natürlich auch diese ganz, ganz knallhart abgestumpften Pferde aus der Reitschule, wie wir sie alle auch irgendwie noch in Erinnerung haben. Aber angenommen, es ist das nicht, erkennt dein Pferd, wenn es dich auch gut kennt, sehr wohl deine Stimmung. Warum? Weil es das zum einen riechen kann, ja, es riecht es, und zum anderen, es fühlt es über gewisse Schwingungen. Und wenn du drauf sitzt und in Gedanken noch im Job bist oder ganz woanders bist und gar nicht in dem Moment bist, Pferde sind immer im Moment, Pferde sind immer im Hier und Jetzt. Und das Pferd zeigt dir ziemlich genau, was es davon hält, wo du gerade in Gedanken bist. Und hier haben wir das Thema, dass je nachdem, wie sensibel so ein Pferd ist, ist es entweder so, dass es vielleicht zu Problemen beim Reiten führen kann, weil das Pferd einfach sagt, ich verstehe deine Körpersprache nicht, weil du bist total angespannt und ich kann deshalb gar nicht frei laufen, mich frei entfalten. Oder aber das Pferd sagt, ich bin total alarmiert durch deine komische Körperhaltung, die du so an den Tag legst. Das ist ein Thema. Und wenn wir im Sport sind und sagen, hier, wir möchten gerne eine gewisse Leistung abrufen, on point, wo ja auch alles stimmen und passen soll, ist es da natürlich auch total wichtig als Reiter in diesem Moment zu sein und nicht in dem, oh mein Gott, auf dem letzten Turnier hat er dieses oder jenes gemacht, hoffentlich passiert das jetzt nicht wieder, oder aber, ach, wenn ich das und das mache, gewinne ich das gleich, ja, sondern weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in dem Moment. Und da darf ich mich auch nicht beeindrucken lassen oder sollte ich mich nicht beeindrucken lassen von anderen Reitern, die mit mir in der Bahn sind oder von dem Publikum, ja, oder ne, was auch immer da passieren kann. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig als Reiter, wenn du eine gewisse Leistung und Performance bringen möchtest, immer wieder in dem Moment zu sein, in der jeweiligen Bewegungsphase, in der du gerade bist, um zu gewährleisten, dass deine Prüfung halt ja entsprechend gut verläuft oder für dich bestmöglich verläuft.
Ja, spannend, weil ich habe auch auf deiner Webseite geguckt, was denn so Auswirkungen da sind, und da habe ich eben die Beziehung Reiter-Pferd auf jeden Fall gesehen, aber auch den Reitstil und die Kommunikation untereinander. Und ja,
ich kann, wenn du magst, dazu mal ganz kurz ein Beispiel geben. Also ja, ich habe schon Klienten gehabt, ist vielleicht ganz interessant mal zu hören, die gesagt haben, ja, ich brauche ein Mentaltraining, weil ich komme gar nicht mehr an mein Pferd ran. Und dann sage ich, okay, lass mich jetzt mal checken, kommt denn jemand anders an dein Pferd ran? Ja, schon. Jemand anders kommt ran, kann es auch reiten. Aber wenn ich komme, dreht es mir den Hintern zu. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum. Ja, was macht das Pferd? Das Pferd signalisiert dir, du bringst eine solche emotionale Baustelle mit an den Stall. Komm erst mal mit dir selber klar, bevor du zu mir kommst. Ja? Ja. Und wenn dir das passiert, dass dein Pferd sagt, fass mich nicht an, geh weg, ich ertrage deinen Druck nicht oder deine Ausstrahlung nicht, dann ist definitiv die Zeit gekommen, wo du einmal bei dir selber gucken solltest, was ist da eigentlich los? Ja, also das nur mal so als kleine Anekdote dazu.
Ja, das ist spannend, weil dann, es kommt mir so in den Kopf, dass Pferde da einfach so darstellen sind für eine Hilfe, für uns selbst auch irgendwo. Uns mit uns selbst zu beschäftigen und auch tatsächlich diese seelische Ausgeglichenheit, die natürlich auch in den Themen, die ich mich tagtäglich befasse, also der ganzheitlichen Gesundheit, eben auch ein Pfeiler ist. Und das ist, glaube ich, diese emotionale Balance bei sich selber zu spüren, wie du es auch so schön gesagt hast, damit umzugehen, ist ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn du das Pferd hast, das dir vielleicht noch dabei hilft, es vielleicht selbst bei dir zu erkennen, obwohl du es selbst nicht weißt, ist es, ich würde nicht sagen, ein schönes Tool, aber es ist ein schönes Tool, das sowas zu haben, glaube ich, auch im Leben dann.
Es ist einfach eine totale Bereicherung, und ich meine, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal zum Turnierreiten zurückgehen, man muss sich einfach mal überlegen, was bedeutet das? Ja? Du trainierst die ganze Zeit, du reitest für dich zu Hause. Und das ist relativ ruhig. Auf einem Hof ist sicherlich ein bisschen mehr Trubel, als wenn du deine Pferde alleine hältst. Aber im Vergleich zu einem Turnier ist es ruhig. Jetzt kommst du auf dem Turnier an, da ist Trubel, da sind andere Pferde, da riecht es anders. Und das Pferd ist ein Fluchttier, das darf man auch nie vergessen. Und das Pferd denkt als allererstes mal, wow, was passiert denn hier gerade? Und jetzt hast du noch einen Reiter, der aus irgendeinem Grund aufgeregt ist. Ja, ob das jetzt ist, es geht um wirklich das Thema Anerkennung, man möchte dazugehören, man möchte gerne performen, oder es ist das erste Turnier, oder der Beruf, der Job verlangt, dass das Turnier geritten wird und dass das entsprechend gut wird. Also all das, was zur Aufregung führen kann. Jetzt treffen die beiden aufeinander und sind beide aufgeregt. Dann ist das wie ein Pulverfass, ja. Und hier ist es einfach sinnvoll, über mentale Stärke zu verfügen, um dem Pferd zu signalisieren, ja, das ist hier aufregend, aber es ist alles in Ordnung und wir machen das. Und um so, ja, routinierter zu werden. Ja, wenn beide aufgeregt sind, das darf man regelmäßig beobachten und das ist halt, das macht auch keinem Spaß, beiden nicht.
Ja. Wie kann ich mir das bei dir jetzt genau konkret vorstellen? Also was gibt's da für Methoden, die natürlich individuell sind, klar, aber ja, was für Methoden gibt's da, die du anwendest?
Ja, das ist relativ, ich will nicht sagen einfach, aber ganz, ganz wichtig ist das Thema Atmung. Die meisten Menschen atmen eh völlig falsch. Und wenn du auf dem Pferd sitzt, kannst du ja nur noch atmen. Du kannst keine Klopftechniken machen, nichts, weil du hast ja die Zügel in der Hand. Ne? Du kannst auch nicht rumhampeln. Also musst du dich wirklich auf deinen Atem fokussieren. Und wenn du schon immer nur nicht tief genug in den Bauch einatmest, sondern nur bis hier, also ich sag mal so bis Mitte der Brust, und dann bist du auch noch aufgeregt, dann ist ja eh eine Verspannung da. Und dann atmest du ja nur noch hier oben drauf. Und das führt dazu, dass du über diese Schnappatmung deinem Körper ja schon signalisierst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also dein Körper ist ja dann schon alarmiert und produziert Stresshormone. Und über diese verkrampfte Haltung signalisierst du ja deinem Pferd auch nochmal, etwas ist nicht in Ordnung. Und je nach Charakter des Pferdes sagt das Pferd, okay, du sagst, etwas ist nicht in Ordnung, alles klar, weg hier. Ja, so. Das heißt, wenn ich mich bewusst auf die Atmung konzentriere, dann signalisiere ich meinem Körper, alles ist in Ordnung und mein Pferd entspannt sich automatisch mit, weil sich mein Körper entspannt. Und das Thema Atmung hat noch einen anderen großen Vorteil. Wenn du zum Beispiel den Atem zählst, bist du wieder im Hier und Jetzt, weil Atmung im Hier und Jetzt stattfindet. Ja, du bist also weder in den Gedanken der Vergangenheit noch in den Gedanken der Zukunft. Du bist wieder im Hier und Jetzt. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema. Aber Ernährung spielt ein Thema. Genügend Wasser trinken ist ein Thema. Thema Vorbereitung gehört dazu. Ja, wirklich. Wenn man das ernst nimmt, muss man sich vorbereiten mit allem, was dazugehört. Wie gehe ich um mit inneren und äußeren Störfaktoren? Ja, wie sieht mein Best-Case-Szenario überhaupt aus? Die vier Phasen von Fokus, die wirst du auch kennen. Was bedeutet das für mich, meinen Sportart, meinen Ritt? Ja, das sind Sachen, die ich mit meinen Klienten ausarbeite. Dass man wirklich, oder dass jeder dann in der Lage ist, jeden Meter ganz bewusst zu reiten. Jeden Moment, jeden Takt, jeden Schritt. Und das bedarf einiger Übung, das ist vollkommen klar, ja. Und dann gibt's immer noch, das Pferd ist ein Lebewesen, es kann immer noch was Unvorhergesehenes passieren. Aber ich kann schon ganz, ganz viel tun, um das in eine gute Richtung zu bringen. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, wenn es zu Hause nicht klappt, dann kann ich davon ausgehen, dass es auf dem Turnier auch nicht klappt. Aber wenn es zu Hause nicht klappt und ich fahre zum Turnier, und es klappt dann tatsächlich nicht und ich bin dann enttäuscht, dann habe ich einen Fehler gemacht, ja, in meiner Denkweise. Also es muss halt klar sein, dass es zu Hause super gut funktionieren sollte. Dann fahre ich zum Turnier. Während wenn es zu Hause nicht so gut funktioniert, muss ich meine Erwartungshaltung anpassen. Ja. Und das ist auch ein Thema, warum die Reiter häufig aufgeregt sind, weil sie sagen, ah, das klappt im Training auch schon nie. Ja, gut, okay, wenn du diesen Wackelkandidaten, diesen Wackelfaktor mit aufs Turnier nimmst, dann bist du natürlich aufgeregt. Ist ganz klar.
Ja, spannend, weil du sprichst mir da eigentlich aus der Seele mit den Themen, die du auch angesprochen hast. Und das sind ja auch die Themen, die ich behandle, Ernährung, Schlaf etc., Atmung. Mentales Training hast du eigentlich gerade gut zusammengefasst. Es gibt ja immer so vom Marketing bei mir so 30 Sekunden ungefähr, die ich dann hochlade von meinem Interviewpartner und ich glaube, die 30 Sekunden werde ich dann nehmen gleich. genau. Und da sprichst du mir, wie gesagt, aus der Seele und ja, ich glaube, das kann man wirklich auf jeden Sport übertragen und Reitsport ist da die Erfahrung, die du machst. Und ich glaube, jeder hat so mit seinem Sport auch da Erfahrungen gemacht. Und mentales Training ist, wie gesagt, für das Leben, für sich selbst super wichtig, um auch ein allgemeines Wohlbefinden dann auch zu haben und letztendlich dann auch, wenn man Leistungen abrufen möchte, sein ganzes Potenzial dann auch entfalten kann. Und das geht dann nur mit dem, was zwischen den Ohren passiert.
Absolut.
Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir heute nochmal drüber sprechen, auch wenn es in Bezug zum Reitsport ist, aber Wir können gleich gerne noch ein bisschen allgemeiner werden und das mache ich nämlich auch jetzt schon mal mit der nächsten Frage. Auf deiner Webseite ist, habe ich ja schon gesagt, habe ich schon geguckt, steht dein Motto und zwar heißt es, durch Freude zum Erfolg finden. Mhm. Und das ist auch ähnlich zu meinem Motto mit Leichtigkeit und Gelassenheit zum fitten Körper und gesunden Geist. Mhm. Und da die Frage an dich, warum ist Freude so wichtig für Erfolg?
Also, ich bin fest davon überzeugt, wenn du etwas aus Freude machst und ich unterscheide zwischen Freude und Spaß. Mhm. Ja, Freude ist einfach nochmal viel tiefer in uns Menschen drin als Spaß. Also dieses Spaß haben, Freude empfinden, das ist so der Unterschied. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie andere das sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du etwas aus voller Freude machst, weil dich das bewegt, emotional bewegt, ja, dass du dann automatisch erfolgreicher bist, als wenn du zu einer Sache, ich will jetzt nicht sagen gezwungen wirst, ich meine, niemand zwingt dich, ein Turnier zu reiten, aber manchmal gehört es irgendwie dazu, wobei ich habe durchaus schon mal jemanden gecoacht, der gesagt hat, Gott, ich bin furchtbar aufgeregt. Ich sage, warum machst du es denn? Ja, das frage ich mich auch, mein Trainer meinte, ich soll mal unbedingt hier mitmachen. So, ja, weil das Pferd so gut läuft, ne? Klar, dann bist du auch ein bisschen aufgeregt. Aber es gibt durchaus Reiter, die haben die Freude am Reiten fast verloren, weil die sich so strugglen. Und ich glaube, das gibt es in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, dass so, man hat etwas begonnen aus Freude und dann ist irgendetwas passiert. Vielleicht ist ein Ehrgeiz dazu gekommen oder die eigene Erwartungshaltung ist groß geworden oder von außen ist eine Erwartungshaltung gekommen. Ich meine, wenn du einen Sponsoren hast oder wenn du im Reitsport hast, so dass auch das Profireiter ja immer mal Pferde anderer Menschen reiten, von Investoren oder wem auch immer, ja. Und dann ist plötzlich, sind die Karten neu gemischt und dann ist so viel Druck drauf. Und dann verlieren sie die Freude. Das passiert immer mal wieder. Und ich glaube, das passiert sowohl im privaten Bereichen, dass du auf einmal merkst, boah, das macht mir gar keine Freude mehr. Das ist nur noch, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Dasselbe kann dir im Job passieren. Und ja, dass manche sagen, ich habe das mal gemacht aus Freude. Das hat mir mal Freude gemacht, was ich hier mache. Und jetzt ist das ganz weit weg. Ja, ich quäl mich hier hin, ich mache das einfach nur noch, weil es von mir verlangt wird oder es sind Aufgaben dazugekommen, denen ich ursprünglich nicht zugestimmt habe und dann hat man die Freude verloren. Und das siehst du halt, das sind dann wirklich so diese Menschenhüllen, sag ich jetzt mal, die sagen, oh, es nervt mich, die einfach so ein bisschen verloren gegangen sind. Ja, oder einfach so krass mit sich selber und ihrer Umwelt strugglen.
Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du auch dieses Thema mit oder diese Lebensphilosophie mit im Moment leben noch mehr kultivieren möchtest. Weil ich glaube, ich mache das nämlich auch und genau dieses im Moment leben, diese Philosophie, die bringt uns wieder mehr in Richtung Freude erleben. Und nicht nur irgendwie sagen, ich muss das jetzt machen und ich habe eigentlich gar keine Lust drauf mehr und es hat mir nochmal früher Spaß gemacht, ja, weil wir zu viel im Denken an früher sind, an die Vergangenheit, und zu viel im Denken, was passiert denn in der Zukunft und worauf mache ich das überhaupt und ich will nur das erreichen, was in der Zukunft ist und gar nicht mehr die Freude am Tun erleben. Und das ist eigentlich mit die größte Sache mit dem, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und mit meiner Zeit anfangen möchte und mit dem, anfangen möchte, was ich sage, und zwar ist es im Prinzip einfach, dass der Fokus beim Sporttreiben sollte im Prinzip die Freude des Tuns sein und nicht das Erreichen eines bestimmten Ziels.
Absolut.
Das gehört mit dazu. Sport ist einfach Wettkampf auch und man braucht irgendwo auch ein bisschen Motivation und das kommt durch, wenn man halt Wettkämpfe betreibt, das war schon früher so und das ist auch heute so, in uns Menschen verankert, aber ich finde es viel wichtiger, dieser soziale Aspekt vielleicht auch mit anderen Menschen das zu erleben, Sport zu machen und den Fokus primär auf die Freude des Tuns im Moment sein zu legen und das zu priorisieren, um einfach langfristig nachhaltig Sport machen zu wollen und die Freude daran, wie gesagt, nicht zu verlieren. Und das finde ich nochmal super wichtig.
Deshalb heißt das ja auch Höhenweg. Ja, ich habe ja bewusst überlegt, wie nenne ich das jetzt? Wie nenne ich jetzt meine, als ich damals gestartet bin, meine kleine Coaching-Agentur oder wie auch immer man das nennen mag.
Ja.
Und ich bin jemand, ich liebe es zu wandern. Ja, ich liebe die Berge, ich habe die Alpen überquert, ich war schon viel in den Dolomiten. Ich liebe das einfach. Und diese Höhenwege, die sind ja immer ausgezeichnet. Und dieses Entlangwandern auf so einem Höhenweg, um dann irgendwo hinzukommen, diese Aussicht, die du auf diesem Weg hast, bei jedem Meter, den du gehst, um jede Ecke, um die du biegst, um jeden Meter, den du höher steigst, das ist doch das, was einfach total, ja, wirklich geil ist. Das ist doch einfach toll. Und natürlich kommst du irgendwo an deinem Ziel an, das ist ja auch der Plan, aber der Weg dahin ist ja das, was so spannend ist. Und das ist der Grund, wie gesagt, warum ich es Höhenweg genannt habe, weil jeder, ja, das war damals der Gedanke dahinter. Und das haben wir ja im Sport auch, ne? Wenn du auf deinem Höhenweg unterwegs bist oder und den halt auch ganz bewusst wahrnimmst, dann ist die Erreichung des Ziels ist natürlich super wichtig und das fühlt sich richtig, richtig gut und toll an. Aber alles, was du auf dem Weg dahin gelernt hast oder erfahren hast, das ist doch das, was es ausmacht. Ja, das selber zu erfahren, diese Erfahrung zu machen, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das gehört ja beides dazu. Ne?
Absolut. Absolut. An der Stelle, nächster Urlaub, wer da gerade plant, kann ich nur empfehlen, macht mal eine Hüttentour.
Absolut. Absolut. Das ist das Beste, was man machen kann. Mit dem Rucksack losstampfen und machen wir im Juli wieder. Wir werden im Juli mit ein paar Freunden losziehen und das ist das Beste, was du machen kannst. Es, nach 20 Absolut. Minuten beginnt der Kopf, sich frei zu machen durch diesen Rhythmus, durch diesen Gleichmaß der Schritte. Und wenn das so ein bisschen ambitioniert ist, und das ist einfach sensationell. Ja.
Schön, schön. Also nächster Urlaub von uns beiden, die Empfehlung. Geht mal in die Berge.
Absolut.
Und macht euch eine schöne Zeit, erlebt die Natur.
Ja.
Und die Schönheit unserer Welt, wie ich so schön immer sage. Jetzt haben wir aber noch ein Thema, was mir auch super wichtig ist im tagtäglichen Denken und Tun und Ausüben. Mhm. Und zwar hebst du ja auch den Aufbau von Selbstvertrauen im Zuge deines Coachings hervor. Mhm. Dem stimme ich da auf jeden Fall zu. Und das ist ein super wichtiger Aspekt im mentalen Training. Wie schaffst du es denn dort individuell mit Klientinnen und Klienten da zu arbeiten? Wie gehst du da das Thema Aufbau des Selbstvertrauens an?
Das kann ich dir sagen. Also wir wünschen uns alle immer mehr Selbstvertrauen. Das ist eins der meisten Themen oder eins der Themen, was am häufigsten zu mir kommt. Dieses, ich wünsche mir mehr Selbstvertrauen. Aber was bedeutet denn Selbstvertrauen? Das bedeutet ja, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. So, und da geht's ja los. Wenn ich dann sage, na sag mir doch mal, was sind denn deine Fähigkeiten? Jo, da ist erstmal Stille. Wenn man das dann ausarbeiten lässt, oder ich gebe ja auch so ganze Seminare, ne, wo dann jeder mal wirklich mal überlegen soll, was kann ich denn eigentlich gut? Passiert es bei Reitern total oft, dass sie vergessen zu sagen, dass sie reiten können. Dann sage ich immer, ich bin doch hier im Mentaltraining für Reiter, oder wo bin ich hier gerade? Und dann sagen die, ja stimmt. Reiten, ja, und da fängt es ja schon an, sich tatsächlich mal zu überlegen, wo liegen denn meine Fähigkeiten, was kann ich denn gut oder was konnte ich denn mal gut? Ich meine, wenn du schwimmen kannst und bist ein Jahr nicht geschwommen, jemand schubst dich in den Pool, dann ertrinkst du ja nicht, kannst ja trotzdem schwimmen. Und das Spannende ist, dann zu sagen, hey, ich war mal besonders zielstrebig oder ich hatte mal sehr viel Durchsetzungsvermögen oder Durchhaltevermögen, und wie kann ich diese Stärke, die ich ja grundsätzlich habe, nochmal aktivieren. Also wie kann ich diese Ressource nochmal aktivieren? Ja, und dann beginne ich halt mit dieser Arbeit. Ne? Also was ist denn das, was ich gut kann? Oder auch das Führen eines Erfolgstagebuchs. Ja, wirklich mal wahrzunehmen, wie viele kleine Erfolge habe ich denn jeden Tag? Es muss ja nicht jeden Tag, du gewinnst nicht jeden Tag eine Schleife oder einen Pokal. Darum geht es doch gar nicht. Aber du hast vielleicht ein nettes Gespräch gehabt. Du hast jemanden zum Lächeln gebracht. Oder in unserem Fall, du hast vielleicht einen super tollen Ausritt im Gelände gehabt, weil dein Pferd einfach ganz klasse, ganz geschmeidig war, ganz feinfühlig war. Hat keiner gesehen, aber es ist ein Erfolg. Ja, so darauf kommt es doch an. Und das zu schulen, diese kleinen Dinge auch wahrzunehmen und all die Sachen, die wir jeden Tag machen, um mal zu schauen, welche Fähigkeiten und Talente habe ich eigentlich, auf die ich auch vertrauen kann und darf. So, und so, so baut man es auf. Also ich baue es so auf. Ich weiß nicht, wie du es machst.
Na, das ist sehr ähnlich und wichtig ist immer, wie gesagt, individuell auf sich selbst zu schauen und seine Stärken sich immer wieder hervorzurufen und sich klar zu werden, dass absolut nicht jeder Tag immer der Erfolg sein kann, wie man sich vorstellt, weil es läuft nie alles so geplant, wie man sich's denkt und ja, auch geplant hat. Und ich glaube, einfach den Weg zu akzeptieren mit seinen Stärken und seinen Schwächen und einfach, wie gesagt, mehr diese Lebensphilosophie im Moment zu leben und auch mal mehr zu entspannen. Und das finde ich immer spannend, weil bei vielen Leuten erkenne ich auch immer, die wollen was erreichen und dann machen sie noch das und das und das und das, um genau dieses Ziel zu erreichen und machen das nächste noch und versuchen, den Kalender so voll zu machen, dass man unbedingt dieses Ziel erreicht und am Ende schaffen sie es nicht. Mhm. Guess what? Weil sie einfach zu viel gemacht haben und der Energiespeicher leer war.
Absolut.
Und da ist es wieder wichtig, dieses Mentale hervorzurufen und zu sagen, okay, mach nicht so viele Dinge auf einmal, sondern nimm dir mehr Pausen, entspanne einfach mehr und dann hast du viel mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge, die dich wirklich auch weiterbringen, die dir Fortschritt bringen in dem, was du erreichen möchtest. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich jeden Tag das hervorzurufen und auf seine Stärken zu vertrauen und sich selbst positiv was zu sagen und das finde ich auch super wichtig.
Ja. Und die Zeit dafür.
So mache ich das.
Ja, die Zeit dafür nehmen, weißt du? Ich finde, die meisten Menschen, wir haben ja alle keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit. Wir hetzen von einem Termin in den nächsten, von einem Meeting ins nächste. Ich kann mich da nicht von freisprechen. Mir passiert das oft genug, dass ich wirklich so hart oder eng getaktet habe, weil ich immer alles unterbringen möchte, dass ich auch manchmal sage, nee, stopp. Ja. Und mir wirklich mal Zeiten im Kalender einplane, wo ich sage, ich plane mal Zeit ein für Unvorhergesehenes. Ob ich die am Ende nutze oder nicht, ne? Dann habe ich vielleicht mehr Zeit für eine Pause. Oder ich plane tatsächlich Pausen ein und sage, ich entspanne mich jetzt mal. Jetzt gehe ich mal mit dem Hund eine Runde um den Block, finde mal zurück zu mir und nimm mal bewusst wahr, was ist bis jetzt heute schon passiert und richte mich aus auf das, was kommt denn eigentlich heute noch. Ne?
Ja.
Und insgesamt mal mit so einem, früher war das so, es musste immer Multitasking sein. Wenn du multitasking-fähig warst, dann warst du der, der perfekte Arbeitnehmer und alle haben gesagt, wow, mega, die kann 5 Sachen gleichzeitig, perfekt. Wie so ein Oktopus, der so ganz viele Arme hat, weißt du? So, ohne darüber nachzudenken, was das mit unserem Gehirn oder unserer mentalen Gesundheit macht, ja, und mit welcher Überforderung wir uns da auch konfrontieren. Und da lege ich mittlerweile so großen Wert drauf, dass ich immer wieder denke, nein, ich mache eins nach dem anderen. Ich plane mir immer eine Pause ein. Pause heißt, ich stehe auch vom Arbeitsplatz auf, mache mir einen Tee, gehe raus an die frische Luft und komme dann wieder zurück. Es bedeutet aber auch, Dinge ganz bewusst wahrzunehmen, den Tag nochmal zu reflektieren, mich auf den nächsten Tag zu freuen und die Tage nicht so voll zu stopfen, ja, sondern immer selber mehr im Moment bleiben.
Ja.
So, und seit ich das praktiziere, das fühlt sich total gut an.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und du bekommst dann einfach mehr Fokus, auch in den wichtigen Sachen, wie gesagt, und vor allem diese Klarheit auch. Und Klarheit bedeutet für mich einfach auch dieser gesunde Geist als Synonym, um letztendlich auch das volle körperliche Potenzial abzurufen und auch emotional stabil zu sein, weil diese 3 Themen der körperlichen Fitness, des mentalen Wohlbefindens und der seelischen Ausgeglichenheit, die hängen einfach alle miteinander zusammen.
Ja.
Körper, Geist und Seele hängen miteinander zusammen und da muss man auf jeden einzelnen Bereich achten. Und der Grundpfeiler ist für mich, weil wir heute das Thema mentales Training haben, ist eben genau das am Anfang, sich in dem Kopf klar zu sein, dieses Mentale ist das Wichtigste, um überhaupt was Körperliches machen zu können.
Mhm.
Du brauchst erst eine Motivation, du brauchst Disziplin, du brauchst Klarheit, du brauchst Fokus, um überhaupt eine Sache angehen zu können. Mhm. Und deswegen ist für mich der mentale Aspekt der wichtigste. Mhm. Und ist schön, dass wir da drüber heute sprechen konnten. Und ja, für mich heißt es dann auch Klarheit, Fokus. Wie mache ich das? Ich gehe gern raus, ich gehe gern spazieren. Auch gesehen, du warst gestern wieder im Wald, in der Natur.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eine schöne, schöne Zeit immer, mit der Natur verbunden zu sein und da sich diese Klarheit und diesen Fokus auch zu holen und diese Entspannung zu holen und sich Zeit für sich zu nehmen.
Raum zu schaffen.
Genau. An der Stelle, Noreen, danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Und zum Abschluss darf der Gast hier immer noch ein paar motivierende Abschlussworte an die Zuhörer richten.
Mhm.
Gerne in Bezug auf die Bedeutsamkeit von mentalem Training. Ich glaube, das fasst nochmal was Schönes zusammen heute.
Gut, also was ich natürlich gerne jedem mit auf den Weg gebe, habt einfach als allererstes mal Freude bei dem, was ihr tut. Ja, ganz egal, welche Sportart ihr ausübt, also wirklich habt Freude dabei. Und ich finde es super wichtig, sich mit diesen ganzen mentalen Themen auseinanderzusetzen, um den Raum zu schaffen, wie ich gerade gesagt habe, Ruhe zu finden und somit Platz zu machen, überhaupt für eine Leistung, die ich irgendwann mal abrufen möchte. Ja, aber es steht und fällt immer mit der Freude für das, was wir da tun. Und ja, habt Freude. Ganz egal, in welcher Sportart.
Sehr schön, sehr schön. Dann danke an dich, an die Zuhörer fürs Zuhören. Und wir freuen uns auch auf deine persönliche Rückmeldung auch zu dieser Folge und auch zum Podcast generell.
Ja.
Und ja, zum Ende heißt es nur, habt eine gute Zeit und wir hören uns. Bis bald.
Dankeschön.